Dienstag, da war ein ganz besonderer Tag, nicht nur in Europa, sondern eigentlich für die gesamte Welt. Denn da wurde uns wieder einmal bewusst, welche Gefahren die Atomkraft haben kann. Denn da hat sich Tschernobyl zum 30. Mal gejährt. 1986 am Dienstag hat es nämlich den großen Super-GAU in Tschernobyl gegeben. Und anlässlich dessen haben wir in unserem Archiv nochmal nachgeschaut. Und da habe ich ein Interview gefunden, was ich mit Gerrit Schmitz geführt habe. Er ist Dokumentarfilmer und er reist jährlich nach Tschernobyl in die Sperrzone. Und er hat mir Ende letzten Jahres im November, war er bei uns zu Gast in der Rush Hour in unserer Tagessendung und hat mir seine Eindrücke darüber geschildert. Und das Interview wollen wir euch anlässlich dieses 30. Jubiläums noch einmal spielen.
Es ist komplett anders, als sich die meisten Zuhörer das wahrscheinlich vorstellen werden. Die meisten denken, es ist eine leere, verlassene Gebiet. Ist es aber gar nicht so wahr. Es ist ein riesengroßer Wald. Es ist eine unglaublich eigenartige Stimmung da, die einen immer wieder in den Bann zieht. Man möchte mal wieder zurück, aber gleichzeitig möchte ich auch den Leuten zeigen, schaut mal her, es ist anders, als sich das vorstellt. Und deswegen fahre ich da auch immer wieder regelmäßig hin, um auch den Fortschritt, was dort passiert, aufzuzeichnen.
Welche Vorschriften muss ich eigentlich alles beachten, wenn ich nach Tschernobyl fahren will, beziehungsweise dann im Endeffekt auch mal drin bin? Oder mit anderen Worten, was muss ich auch alles mitnehmen, um halbwegs sicher zu sein bei diesem gefährlichen Ort?
Natürlich brauchst du eine Sondergenehmigung, um überhaupt ins Sperrgebiet reinzukommen. Wenn du drin bist, eine der Vorschriften ist es, dass du lange Kleidung trägst, keine kurzen Hosen, dass du sicheres Trittwerk hast, weil überall liegen Glasscherben rum, kaputtes Metall. Gleichzeitig allerdings solltest du auch bedenken, dass es relativ gefährlich sein kann, Sachen anzufassen, denn die Kontaminierung, dass deine Hände kontaminiert sind, die besteht am höchsten. Das heißt, die Hauptregel lautet, nichts anfassen.
Und wie sieht es denn mit den, wenn ich wie gesagt was mitnehmen muss, also kann ich mich vor der Strahlung halbwegs schützen?
Vor die Strahlung selber kannst du dich gar nicht schützen, du kannst halt nur Schutzkleidung drüber ziehen. Passiert in der Realität meistens eher weniger, dass man welche anzieht. Du kannst Strahlung selber auch nicht schmecken, sehen oder fühlen. Daher hilft dir nur ein Geigerzähler. Und der zeigt dir auch an, ob jetzt hier hohe Strahlung ist oder auch nicht.
Gehen wir jetzt mal von der Vorbereitung zum Ankommen vor Ort. Wie ist es eigentlich, wenn du dort einreist? Ich habe die Sperrzone schon erwähnt, 30 Kilometer vor dem Kraftwerk. Wie kommt man da rein? Du hast diese Genehmigung da auch schon gerade angerissen. Wie läuft das Ganze ab, dieser ganze Vorgang, in Tschernobyl reinzukommen?
Es gibt bestimmte Agenturen, die sich darum kümmern, dass du in die Sperrzone kommen kannst, inklusive Genehmigung. Ich persönlich kenne einige dieser Leute. Das heißt, für mich ist es eigentlich relativ leicht, muss eine Genehmigung vorbesorgen. Das heißt, ich brauche meine Passport. Daten, die muss ich dann in die Ukraine übermitteln. Die erstellen mir dann Genehmigung für den entsprechenden Zeitraum, den ich dann beantrage und auch, wo ich hinkommen möchte. Das muss auch vorher in dieser Genehmigung festgehalten werden, denn das wird in der Sperrzone immer wieder überprüft.
Hast du da nicht auch irgendwelche komischen Gefühle, wenn du in dieser Sperrzone bist? Also wenn du weißt, das hier ist ein hochgefährliches Gebiet und hier kann ich mich nicht sehr lange aufhalten?
Das war am ersten Mal so gewesen. Am ersten Mal, der Geigerzähler schlägt aus und erstmal so, huch, was ist denn jetzt los? Inzwischen, wenn ich die gleichen Werte habe, denke ich, ach, das ist ganz normal hier. Und ganz andere Werte, wo man dann erst nur denkt, huch, man stumpft ab. Das heißt, wenn man dort ist, ich finde es eher schön, dort zu sein, so paradox es klingt. Und ein komisches Gefühl habe ich nicht mehr.
Jetzt beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Kraftwerk an sich und der Natur vor Ort. Und Gerrit, du hast, glaube ich, etwas für uns mitgebracht, um das mal ein bisschen darzustellen. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Geigerzähler mitgebracht. Ich verfüge über mehrere Modelle. Man hört es im Hintergrund schon piepsen. Es gibt den klassischen Piepsound. Es gibt den alten Rauschsound, wie man den, sag ich mal, von alten Geigerzählern klingt. Ich habe eine Probe dabei und auch einen aufgeschraubten Geigerzähler. Das klingt ungefähr so, wenn etwas relativ stark strahlt. Wenn man das hört, weiß man, hier sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Die anderen Geigerzähler, die ich noch habe, die geben auch einen Alarmton aus. Der würde jetzt hier ein bisschen sehr laut werden, weshalb ich den nicht im Studio mit dabei habe.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das habe ich auch schon sehr oft mal im Fernsehen gesehen. Das kann wirklich sehr laut werden. Wenn ich jetzt auch noch an Tschernobyl denke, dann fallen mir natürlich die Fernsehbilder über das Unglück ein, die auch heute noch gesendet werden. Sieht man der Natur in Tschernobyl die radioaktive Belastung eigentlich an? Also es wird ja immer von Mutationen dort gesprochen, auch bei Tieren.
Es ist tatsächlich so, dass es natürlich eine erhöhte Mutationsrate gibt bei Tieren, bei Vögeln zum Beispiel. Da kann es sein, dass ein Vogel mal klein ist, aber dass man da Fische mit 5 Augen hat und dass da irgendwelches Rotwild mit 6 Beinen rumläuft, das ist völliger Quatsch.
direkt neben dem Kraftwerk gab und gibt es ja eigentlich auch noch die Stadt Pripyat, die heute natürlich eine Geisterstadt ist, deswegen gab. Du selbst warst dort auch. Wie würdest du Pripyat heute beschreiben? Ist das eine Geisterstadt? Was sind deine Gefühle?
Es ist eine kleine Geisterstadt, dort sind keine Menschen mehr, die dort wohnen. Es gibt natürlich auch einige andere Besucher oder auch Forscher und Wissenschaftler, die dort rumfahren. Es ist komplett anders, als man sich vorstellt. Es ist ein Wald, es ist alles zugewachsen. Man nimmt es nicht wahr, dass man sich in einer Geisterstadt befindet, als wenn wir jetzt zum Beispiel in einem verlassenen Industriegebiet vielleicht im Rheinland oder sowas wäre. Es ist komplett anders.
Darfst du eigentlich auch direkt in die unmittelbare Nähe vom Kraftwerk und vor allem, wie lange darfst du dich auch da aufhalten? Weil das ist ja auch nicht beträchtlich bei der großen Strahlung dort.
Also man kann bis kurz vor den Sarkophag selber ca. 300 Meter vorfahren. Dort sollte man sich nicht mehr allzu lang aufhalten, weil dort eine Hintergrundstrahlung von teilweise über 20 Mikrosievert herrscht. Normal sind ca. 0,1 Mikrosievert. Ich war selber schon im Kernkraftwerk drin gewesen. Drin ist die Strahlensituation wieder komplett anders. Meistens ist sie deutlich geringer. Es ist ein Kernkraftwerk, was noch bewacht wird. Da sind noch mehrere hundert Leute, die in diesem Kernkraftwerk arbeiten. Und ein Aufenthalt im Kernkraftwerk ist an den meisten Stellen auch nicht besonders gefährlich.
Zum Schluss noch, viele Dokumentarfilme haben ja auch eine Message, die sie mit ihren Bildern bzw. dann natürlich auch Videos zeigen wollen. Trifft das auch auf dich zu?
Ja, Tschernobyl ist keine Todeszone. Tschernobyl ist ein, man kann fast sagen, ein Naturreservat, was sich komplett anders verhält, als sich die meisten Naturreservate, da der Mensch dort nicht mehr nennenswert eingreift. Und die Message möchte ich rüberbringen, es ist keine Todeszone, es ist eine selbstlebende, sehr schöne Zone.
Das sagte Gerrit Schmitz. Ich habe Ende November mit ihm schon über das Thema Tschernobyl gesprochen, aber an diesem Dienstag in dieser Woche hat sich eben der Super-GAU von Tschernobyl zum 30. Mal gejährt und anlässlich dessen haben wir euch dieses Interview noch einmal vorgespielt.